Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Where there was 25, 30 houses, now it might be just 2 houses.
And you and I can make a difference by standing together.
Geography Frontline.
Frontliner, wie geht's euch heute? Episode 95 von Geography Frontline. So, das Semester hat begonnen. Wir sind alle wieder richtig so am Uni-Arbeiten, hoffe ich zumindest. Und worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Detroit und über bald 100 Episoden Geography Frontline. In der letzten Woche hatte Daniela uns ausführlich von ihrem Praktikum an der Nordsee berichtet. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Sie hat jetzt nochmal nachgelegt und einige interessante Links per Mail geschickt. Ich hatte sie ja gefragt, ob sie das denn machen würde. Die Antwort kam prompt. Sie schreibt: Hallo Thorsten, um den Audiobeitrag zu unterstützen, hier noch einige Links zum Thema Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Weltnaturerbe. Zum Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer hat sie einen Link angehängt, den hänge ich euch in die Shownotes, genauso wie die Broschüre, aus der sie vorgelesen hat. Den Link dazu findet ihr auch wieder in den Shownotes. Und dann noch etwas zum neuen Freiwilligendienst im Weltnaturerbe Wattenmeer, soll da auch gehen. Freiwillig am Meer ist da das Motto und Daniela sagt, hier würde die Idee, den Freiwilligendienst als Praktikum für das Studium anzurechnen, eventuell sinnvoll sein. Natürlich kann man dann die erlernten Inhalte noch nicht wissenschaftlich rückbinden, aber immerhin einen Eindruck in zukünftige Arbeitsfelder bekommen. Na, die meisten meiner Kollegen, sagt sie dann noch, waren damals Zivildienstleistende bei einer Schutzstation oder ähnlichem. Ja gut, könnt ihr euch mal angucken, schaut da auch mal rein in den Link. Ansonsten hat sie noch einen Zuwendungsbescheid über 936.280 Euro für das Weltnaturerbe Wattenmeer Schleswig-Holsteins angehängt. Da sagt sie dazu, das ist interessant, weil auch zum Beispiel im oberen Mittelrheintal im Zuge des Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten Projekte gefördert werden. Also da wird auch gerade Geld klargemacht, um eben Natur- oder auch Kulturerbe zu erhalten. Den Link dazu auch in die Shownotes. Und dann sagt sie noch, wegen der Zahlen zum Tourismus, hatte ich ja letzte Episode angefragt, ob sie da nochmal vielleicht Interesse hat, ein bisschen nachzurecherchieren. Da muss ich mich nochmal umhören, um repräsentative Statistiken zu bekommen. Viele Grüße jedenfalls von der Nordsee, Daniela. Okay, also dank dir dafür. Das ist der Nachtrag zur Episode 94. Wenn ihr euch dafür noch weiter interessiert, vielleicht auch eben für einen Praktikumsplatz, lest da einfach mal rein, dann habt ihr noch mehr Eindrücke, worum es da oben geht. Und dann wechseln wir gleich über zu den Facebook-Schlaglichtern und diesmal geht's um Detroit. Der Matthias hat einen Link dazu gepostet und zwar zum Thema misslungener Strukturwandel. Und dabei geht es um Detroit und um den Zerfall der Bausubstanz aufgrund der sich zurückziehenden Automobilindustrie als Hauptarbeitgeber der Stadt. Und naja, ihr wisst ja bestimmt, dass Firmen wie GM, also General Motors, Ford oder Chrysler in der Stadt beheimatet sind, beziehungsweise dort beheimatet waren und die Stadt eigentlich aufgrund dieser starken Automobilindustrie überhaupt erst so gewachsen ist, wie sie gewachsen ist. Es gibt einen ganz guten Radiobeitrag vom WDR dazu. Da können wir mal kurz reinhören.
Kratertiefe Schlaglöcher nur wenige Meter von der glitzernden Detroiter Autoshow entfernt. Amerikas heruntergekommene Autostadt klingt wie eine einzige Test- und Marterstrecke für neue Federungssysteme.
Ja, das finde ich ganz interessant, ne? Die Stadt verfällt also immer mehr und es gibt schon seit einigen Jahren einen Schrumpfungsprozess. Davon sind auch die Einwohner und deren Jobs betroffen.
Detroit wird verkleinert, Zehntausende verloren ihren Job und damit ihre Krankenversicherung, als nächstes ihr Haus und als letztes ihr Auto. Da es in der Autostadt Detroit kaum Busse und Bahnen gibt, ist es ohne Privat-Pkw extrem schwierig, sich um neue Jobs zu bewerben und pünktlich zur Arbeit zu kommen.
Ja, und wenn die Menschen keine Jobs mehr haben, dann verfallen mit der Zeit auch die Häuser.
Where there was 25, 30 houses, now it might be just 2 houses.
Guck mal, hier in dieser Straße standen mal 35 bewohnte Häuser. Mittlerweile sind 33 abgebrannte Ruinen, erzählt Big Ed. Die Stadtverwaltung kommt mit dem Abreißen nicht nach. Viele junge Arbeitslose schließen sich Gangs an oder zu schwer bewaffneten Milizen wie der Northern Michigan Backyard Protection Militia zusammen.
Die Situation ist also extrem alarmierend. Also so drastisch hatte ich mir das auch nicht vorgestellt, beziehungsweise hatte ich es nicht vor Augen. Das ist krass. Ich stecke euch den kompletten Artikel, also das komplette Audio-File vielmehr mal in die Shownotes. Könnt ihr euch nochmal durchhören. Das sind so gut 3 Minuten Beitrag. Es gibt auch noch einen interessanten Artikel mit der Abrissbirne in der Autostadt. Da ist im Prinzip genau das, was dann eingesprochen ist, auch nochmal so nachzulesen. Miriam hat dann dazu auch noch auf Frontline und Facebook 2 Links gepostet, unter anderem eine Webseite, auf der sich der folgende Text findet. Ich lese mal rein. Heute liegt 1/3 der gesamten Stadtfläche brach. Zahllose Gebäude wurden beseitigt. 4000 Bauten stehen leer, verlassen, verschlossen, verbrettert, vermauert. Straßenschilder rosten, auf Bürgersteigen wächst Gras, wilde Hunde streunen und wer Detroit besucht, muss sich auf dystopische Szenerien gefasst machen. Sein krasser Niedergang ist längst in die Lehrbücher der Stadtplanung eingegangen, dennoch gibt es immer wieder Versuche einer Reurbanisierung. Auf die Webseite solltet ihr auf jeden Fall mal schauen, denn unter anderem ist da ein Video gepostet, das die zerfallenen Gebäude zeigt. Das ist total drastisch und ganz, ganz krass. Eine Kamera einfach aus dem Beifahrer- oder aus dem Fahrerfenster gehalten und dann habt ihr 2 Minuten ohne Schnitt einfach die Häuserfronten und also die Straßenseite, eine Straßenseite gefilmt und es ist verfallenes Gebäude an verfallenem Gebäude, an brachliegender Fläche an verfallenem Gebäude und so weiter. Es ist unglaublich, wirklich. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Der Artikel Wiederauferstehung in Detroit, America is back, den auch Miriam nochmal angehängt hat, vom 14.01.2011, der suggeriert vom Titel her Wiederauferstehung in Detroit, dass es der Stadt irgendwie doch wieder ganz gut geht oder dass es aufwärts geht mit Detroit. Auch diesen Link, wenn ihr euch den mal anschauen wollt, das ist ganz interessant, denn da heißt es, dass irgendwie jetzt wieder sehr viel mehr Autos verkauft werden und sehr viel mehr produziert und die Produktion richtig anläuft. Das heißt aber nicht, dass da wieder mehr Leute eingestellt werden unbedingt, sondern eigentlich nur, dass es der Automobilindustrie in den Vereinigten Staaten wieder besser geht dieses Jahr und mittlerweile wieder größere Stückzahlen abgesetzt werden können. Naja, das bringt den Einwohnern der Stadt erstmal nicht wirklich so viel. Tja. Einen anderen Ansatz zu dieser Thematik Detroit, den ich für die Restrukturierung beziehungsweise so für die Aufwertung der Stadt ganz interessant finde, ist ein anderer. Geht doch mal auf die Webseite, wenn ihr gerade am Rechner sitzen solltet, geht doch mal auf die Webseite makeloveland.com. Alles zusammengeschrieben, makeloveland. Dort kann man sich millimeterweise Land in Detroit kaufen. also by inch. Und dann ein Investor werden. Also kein Investor, sondern ein Investor. Allerdings geht es dabei nicht um Grundstücke, die man, wo man zum Beispiel ein Haus draufstellen kann. Und dazu wären die auch zu klein. Sondern eher praktisch um den sozialen Besitz von Detroit. Landeigentümer als soziales Handeln sozusagen. Die Idee stammt von einem internetaffinen Künstler, der die soziale Interaktion der Landbesitzer, also dieser Landbesitzer in Anführungszeichen, als entscheidend für einen Wandel in der Stadt sieht. Ja, also dadurch, dass der Fokus praktisch auf das Problem eines zerfallenen Detroits gelegt wird und Personen mit gleichen Interessen dann auf einer Ebene miteinander interagieren können, also auch Landbesitzer sind und sich miteinander austauschen, erhofft er sich auch Auswirkungen auf das Leben in der Stadt. Zum Beispiel Investitionen. Ich finde das extrem spannend, weil es mal wieder ein ganz anderer Ansatz ist, also jetzt nicht von der wissenschaftlichen Fundiertheit herkommt, sondern eher von der künstlerischen Seite. Und da kann man auch drüber nachdenken, ob auch solche Ansätze sinnvoll sein können und Einfluss oder Auswirkungen auf die Veränderung des Stadtbildes haben können oder auf die Bevölkerung. Schaut euch das YouTube-Video auf der Webseite dazu mal an, also auf makeloveland.com. Das ist so ungefähr eine Viertelstunde lang und vielleicht habt ihr dann auch die ein oder andere Idee, wie die Restrukturierung solch einer Stadt erfolgversprechend angegangen werden könnte. Es gibt dann noch einen Artikel aus der Financial Times Deutschland, Rettung für Detroit in Minischritten. Der bezieht sich dann auch nochmal auf eben diese Aktion. Den Link dazu stecke ich euch auch in die Shownotes. Der ist vom 16.01., also von, Aufnahmedatum dann gestern. Vielleicht machen wir an dieser Stelle auch mal eine Quickword zum Thema. Ihr wisst ja, mit der Quickword von Frontline habt ihr die Möglichkeit, möglichst schnell ein Stimmungsbild zu erzeugen zu einer bestimmten Frage. Und dazu müsst ihr nichts anderes machen, als auf die aktuelle Episodenseite von Frontline zu gehen, bei geography.de, auf die Unterseite der jeweiligen Episode. Und dann könnt ihr dort mit nur einem Klick eure Meinung abgeben und heute zur Frage Detroit, Zerfall einer Stadt oder Zerfall der Stadt. Antwort A, tja, also Zerfall der Stadt würde in Deutschland nicht passieren. Oder Antwort B, ja, Zerfall der Stadt ist ein irreversibler Prozess, also nicht umkehrbar. C, kann immer aufgehalten werden. Der Zerfall der Stadt Detroit kann immer aufgehalten werden. Oder, ja, ihr habt eine andere Meinung und dann klickt ihr einfach auf Antwort D. Tja, also schickt mir dazu auf jeden Fall eure Meinungen und eure Kommentare könnt ihr auch hinterlassen auf der Frontline Quick Vote. Und wir machen einen Break von der passenden Musik, das ist Dana Detrick und der Song heißt Detroit's Wheels Aren't Turning Anymore.
Each day my dad would rise before the dawn, strap on his steel-toed boots and then be gone. I'd fall back to sleep and dream of when the factory wouldn't be the place for him. This would be our day throughout the years. His pride in what he did held back the tears. That hourly wage would buy my first guitar, and I'd proudly state my daddy built that car. We rested easy knowing that someday his dedication would provide the way. He'd earn the right to spend his golden years without the shame, without poverty fears. But Detroit's wheels aren't turning anymore, and maybe that should be the way that maybe a champion retires. But why should that mean we all have to pay?
Yo, Dana Detrick, Detroit's Wheels Aren't Turning Anymore. Aus der gleichnamigen Single aus dem Podsafe Music Network findet ihr auf music.mevio.com den iTunes-Link zum Album. Das ist beziehungsweise, ja, das ist nur eine Single, also gibt zwei Songs für 1,98. Bei iTunes stecke ich euch auch in die Shownotes. What's that sound? Kommen wir zur nächsten Kategorie von Geography Frontline. What's that sound? Letzte Woche haben wir folgendes Soundrätsel zu knacken gehabt. Und eine Idee dazu, um was es sich dabei handeln könnte, hatte Elias. Der hat geschrieben: Hey Thorsten, mein educated guess zum aktuellen What's That Sound Rätsel ist folgender. Für mich hört sich das genauso an, als würdest du dein Handy zu nah an dein Mikrofon halten. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So eine Art elektronische Rückkopplung. Grüße, Elias. Und was meint ihr, Frontliner? Liegt er damit richtig? Ja, ist genau richtig. Hey, 100% richtig, Elias. 100%. Ganz klasse. Heute gibt's auch wieder was auf die Ohren. Und zwar folgendes. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Hört mal vor allen Dingen auf das Piepsen. Darum geht's mir. Und den abschließenden Klang dazu, der das Piepsen dann verschwinden lässt. Habt ihr es gehört? Also, wenn ihr eine Idee dazu habt, um was es sich dabei handeln könnte, dann schickt mir eine Mail an comment@geography.de oder sprecht mir auf die Voicemail, wählt die 0611 150 99 60. So, ich habe eine E-Mail bekommen, die ich zum Ausgang des letzten Jahres ja irgendwie nicht mehr mit in die Show einbauen konnte, lag dann schon einige Zeit rum und darin schreibt Sandra: Lieber Herr Wissmann, hoho, ganz ungewöhnlich für Frontline, stimmt's, wir sprechen uns dort doch eigentlich immer mit Vornamen an, aber gut, anyway, ich möchte es hier jetzt doch endlich einmal loswerden. Sie sollen meiner Meinung nach endlich mal anfangen, auf Ihrem Blog eine gegenderte Sprache zu benutzen. Denn sie haben bestimmt auch Hörerinnen und andere. Und unser Universitätspräsident, Herr Dr. Krausch, sie ist wohl aus Mainz, schafft es mittlerweile, sich gegendert auszudrücken. Gerade als Universitätsdozent sollten Sie hier einen Beitrag leisten. Das Ganze kann man natürlich auch und besonders geografisch diskutieren, denn über Kommunikation als Teil sozialer Handlungen und Beziehungen wird Raum nicht nur erzeugt, sondern er wird sich durch Sprache auch angeeignet. Sprache kann einer Gruppe besonders durch regelmäßige Wiederholung besonders viel Raum zusprechen und einer anderen absprechen. Ich halte es dafür für wichtig, sich für eine integrierende Sprache auseinanderzusetzen, einzusetzen. Grüße, Sandra. Ja, okay, weg. Den Nachnamen lassen wir weg. Ja, danke, Sandra, für den Kommentar. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, Frontliner, aber ich will's mal so versuchen. Ich bin mit der Problematik genderter Wortwahl, durchaus mir bewusst. Ja. Es ist heute gesellschaftlich natürlich opportun, zumindest häufig oder in der Regel, sich dementsprechend auszudrücken. Und wir sprechen zum Beispiel nicht mehr von Studenten, sondern von Studierenden. Was ich auch versuche zu gebrauchen, auch wenn ich das ein bisschen einfach schwierig von der inneren Logik finde, des Wortes und des Plurals. Aber das benutze ich auch. Einige Sprachvariationen halte ich persönlich dann für übertrieben. Also, Sandra, du wirst von mir nie hören, dass ich anstelle eines Mann sollte sich so und so verhalten, eine Frau sollte sich so und so verhalten, verwende. Vielleicht, weiß nicht, um was es dir geht, wenn du auch vom Blog schreibst, du meinst wahrscheinlich den Podcast hier, geht es dir besonders vielleicht auch um die Anrede Frontliner. Dass es dir da aufgefallen ist, dass das maskulin ist. Dazu sage ich mal Folgendes. Zu Beginn der Show gab es zum Beispiel Shirts mit dem Aufdruck Frontlinerin, wenn sich irgendjemand von euch daran erinnert. Und die gibt's jetzt nicht mehr. Weshalb? Weil Frontliner ein englisches Wort ist. Frontliner ist Englisch und kein Deutsches. Und damit ist es für mich Unisex. Und diese Erkenntnis habe ich übrigens nicht von Anfang an gehabt, sondern die hat mir eine Hörerin nahegebracht, die mich gebeten hat, dann endlich bitte auf die Frauenshirts von Frontliner draufzuschreiben und nicht Frontlinerin, weil sie sich eins bestellen wollte. Das hat sie danach auch gemacht. Tja, so ist das. Aber abgesehen davon, wie ich mich in der Show ausdrücke, wir versuchen hier Räume zu öffnen in Frontline und ganz breit integrierend zu sein und nicht andersrum. Und deshalb höre ich zum Beispiel auch lieber Thorsten als einen Herr Wissmann. Ja? Denn wenn wir mit Vornamen miteinander sprechen, dann werden auch vermeintliche Statusgrenzen wie Studierende, Dozenten, Dozierende, nicht Geografen, Geografen und so weiter überwunden oder Geografinnen, um es gegendert zu sagen, ja. Aber wie gesagt, ist sehr wichtig, ich versuch's auch zu sprechen, manchmal haut's nicht so hin, liegt an meinem eigenen sozialisierten Background wahrscheinlich, aber ich versuche ja auch lernfähig zu sein. Aber in der Tat ist es auch in der Forschung ein sehr interessantes Forschungsfeld und wenn ihr mal auf den Webseiten nachschaut, eurer Dozenten und Dozentinnen, was denn so die Forschungsinteressen sind, da findet man sehr häufig das Thema Gender, Genderforschung, auch in der Geografie. Sehr interessant, also großes Thema. Können wir gerne was drüber machen und Sandra, wenn du einen guten Artikel dazu hast oder eine Thematik, wie wir das so einbauen könnten, schick mal her, dann machen wir daraus mal ein Topic für eine der nächsten Episoden. Eine Ankündigung, nicht zu einer Tagung, sondern etwas vom Geography Shop, weil wir es gerade von den Shirts hatten. Auf geography.de kommt ihr über die Unterseite Shop zu den Shirts und anderen Dingen, die es von Frontline zu bestellen gibt. Wisst ihr wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, wenn ihr neu in der Show seid und noch nicht auf der Webseite vorbeigeguckt habt. Für alle von euch, die sich für den anstehenden Frühling, wir sind mal ganz optimistisch und sagen, es geht demnächst mal los, es kommt kein Schnee mehr, neu eindecken wollen oder vielleicht auch einfach nur neue Button bestellen wollen für eine Jacke oder eine Tasche oder eine Laptop-Tasche bestellen wollen und so weiter. Für die ist die folgende Aktion bestimmt interessant. Vom 17.01., also Aufnahme der Episode 95 jetzt, bis zum 7. Februar 2011 spart ihr euch die Versandkosten bei allen Bestellungen im Geography Shop über 30 Euro. Dazu braucht ihr nur einen Gutscheincode, den ihr bei eurer Bestellung eingeben müsst und der lautet AMOR-Versand. Amor, wie die Liebe. Warum? Weil am 14.2., ich glaube, Valentinstag ist. Alles Weitere dazu findet ihr auf der Webseite vom Geography Shop und damit, naja, frohes Einkaufen. Und es gibt nochmal Ankündigungen. Und zwar wieder keine Tagung. Ich wollte euch mal auf was aufmerksam machen. Und zwar auf die aktuelle Episodennummer. Habt ihr, wenn ihr da drauf schaut, mal gemerkt, dass wir mittlerweile nur noch ein paar ganz wenige Folgen von Episode 100 weg sind. Episode 100 von Geography Frontline. Ist das nicht unglaublich? Mann. Tja, und für die 100. Show werde ich mir ganz was Besonderes einfallen lassen. Beziehungsweise ich habe mir schon was einfallen lassen, aber ich werde es vorbereiten dafür. Außerdem wäre es aber auch noch toll, wenn wir in Episode 100 noch mehr Frontliner zu Wort kommen lassen könnten. Ich stelle mir das so vor. Also, wenn ihr, abgesehen von euren sonstigen Kommentaren, wenn ihr zu diesem Jubiläum speziell was sagen wollt, dann sprecht mir doch einfach auf die Voicemail. Dann ruft ihr die 0611 150 99 60 an vom normalen Festnetztelefon, vom Handy oder über Skype. Oder ihr ruft den Skype-Namen Geography auf, den gibt's auch. Und beginnt dann euren Text. Wie folgt, 100 Episoden Frontline und dann kommt euer Text, zum Beispiel, finde ich super, Grüße Thorsten, zum Beispiel, euer Name noch dahinter, das fände ich ganz, ganz klasse. Und dann haben wir vielleicht bis dahin so ein paar Voicemails gesammelt und könnten die dann alle so hintereinander abspielen, das klingt dann auch sehr nett und sehr rund und sehr dynamisch und ja, fände ich richtig gut. Also 100 Episoden Frontline. Und dann was dahinter? Auf die Voicemail, auf die 0611 150 99 60. Und wenn wir für Episode 100 auch noch eine Deutschlandreise bekommen würden, also einen Bericht aus unseren Landen und einen Bericht aus dem Ausland, also zum Reiz der Geografie, dann wäre das noch besser. Versuchen wir diese Episode noch fetter zu machen, als die anderen 99 es bis dahin sowieso schon gewesen sind. Tja, ich freue mich jedenfalls schon auf euer Feedback, auch zu Episode 95, was wir dann in 96 besprechen können. Kommentiert, postet zu allem, was euch geografisch so bewegt. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder, Frontliner. Bis dahin, macht's gut. Nicht vergessen, das Netzwerk sind wir.